Es ist Donnerstag, der 21. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Donnerstag. Und auch heute warten wieder eine Menge Themen darauf, hier seziert und besprochen zu werden. Und heute ist es wirklich mir eine besondere Ehre, einen waschechten Professor für Makroökonomie als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Das passiert bei Apofika ja auch nicht alle Tage, es sei denn, er ist da. Er ist der aktuelle Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Herzlich willkommen, Marcel Fratscher.
Hallo, Herr Feldenkirchen.
Es ist heute der internationale Tag gegen Rassismus, auch der Tag der Alleinerziehenden, Tag des guten Tons. Also bitte schon mal hinter die Ohren schreiben, auch wenn Sie mir gleich wegen ökonomischer Geisterfahrerei die Leviten lesen wollen. Und es ist natürlich auch Welt-Tiramisu-Tag. Und da ist natürlich die erste Fachfrage an den Experten: Tiramisu mit oder ohne Ei?
Oh Gott, zum Glück muss ich Tiramisu noch nie selber machen. Ich habe mal in Italien gelebt und zu viel davon gegessen, deshalb ist meine Antwort lieber Panna Cotta als Tiramisu, aber wenn Tiramisu, dann glaube ich eher mit Ei.
Jetzt noch die wichtige Testfrage hinterher: Wie lange ist Tiramisu haltbar?
Ich würde mal vermuten, es muss dringend in den Kühlschrank, wenn man es mal angegessen hat.
Das stimmt.
Ich würde mal vermuten, mehr als 3-4 Tage ist wahrscheinlich riskant.
Sie sind wirklich ein Experte. Ich meine, hier spielt auch die Eierfrage wieder eine große Rolle, weil ich habe es nachgeguckt. Je mehr Flüssigkeit und je weniger Zucker das Tiramisu hat, desto kürzer ist die Haltbarkeit. Und ohne Ei sagt man in der Regel problemlos bis zu 3 Tage im Kühlschrank.
Das war jetzt reiner Zufall, glaube ich.
Gewinner des Tages.
Ja, es wurde ja hier gestern schon mal kurz über das Thema Glück gesprochen, aber jetzt ist es amtlich. Die glücklichsten Menschen der Erde leben zum 7. Mal in Folge weit oben im Norden, und zwar in Finnland. Das hat der jährlich erscheinende Weltglücksbericht offenbart. Auf Finnland folgen Dänemark, Island und Schweden. Deutschland hingegen machte einen deutlichen Satz nach unten und rutschte von Platz 16 auf Platz 24 ab. Ja, hätte man natürlich 1:1 zusammenzählen können, wenn man wache Augen gehabt hätte, dann hätte man es gewusst. Aber jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Die Forscherinnen und Forscher haben für den Bericht die subjektiven Einschätzungen des eigenen Lebens der im Land wohnhaften Bevölkerung untersucht. Und Herr Fratscher, die Frage an Sie: Darf ich mir Sie als glücklichen Menschen vorstellen?
Wahrscheinlich relativ in der oberen Ecke der Verteilung, was wir wissen, ist, dass Glück sehr viel mit Einkommen zu tun hat. Nicht nur, Geld macht nicht glücklich, aber Geld hilft. Es hängt auch sehr viel vom Geschlecht übrigens ab, gerade in Deutschland. Männer sind glücklicher als Frauen.
Ist das so?
Ja, und gibt interessante Studien, die zeigen, die Lücke zwischen Männern und Frauen ist in den letzten 30, 40 Jahren größer geworden. Also Frauen sind eher ein Stück abgehängt worden, auch weil, das ist eine Interpretation, Frauen eben heute nicht nur erwartet wird, dass sie sich um die Kinder und Familie immer noch den größten Teil der Arbeit machen, sondern dass sie auch mittlerweile Vollzeit oder viele Stunden arbeiten, also auch zum Einkommen beitragen. Und Frauen in Deutschland sind beispielsweise viel, viel stärker zeitlich belastet als Männer. Das ist beispielsweise anders in Finnland, wo das Thema Gleichstellung von Männern und Frauen, ich würde mal sagen, uns Deutschen wahrscheinlich 30 Jahre voraus sind.
Ja, also dass Deutschland da so abgerutscht ist, mich wundert es wirklich nicht. Als ich zum Beispiel hier in der Dienstagsfolge etwas Glück und Freude ins Land tragen wollte, am gemeinsamen Lachentag, da war nämlich das Motto so und nicht Tiramisu-Tag, da wurde ich sofort gedisst. Also meine Podcast-Partnerin Jasmin Embarek, die hat gesagt, also sie hätte keinen Bock auf Lachen. Micky Beisenherz war in großer Sorge, ich könne das seriöse Renommee dieses Podcasts ramponieren, indem ich so ein bisschen lache. Ich meine, das sagt wirklich der Richtige. Das hat mir einfach nochmal gezeigt, wir hier in Deutschland sind inzwischen chronisch unglücksfixiert. Teilen Sie meine Beobachtung, Herr Fratscher?
Ach, generell glaube ich, dass wir einen guten Grund haben, weshalb wir abgerutscht sind. Im Augenblick würde ich die Situation in Deutschland beschreiben, eine, bei der die Stimmung deutlich schlechter ist als die Realität. Also ich glaube, wir machen uns schlechter, als wir wirklich sind. Das zeigen auch die Umfragen jetzt, den Ausblick, und wirtschaftlich geht es uns doch so schlecht. Klar, es ist immer so ein bisschen die Erwartungshaltung. Ich würde tendenziell sagen, wir haben in Deutschland schon das Talent oder das schlechte Talent, dass wir uns häufig schlechter machen, als wir sind, und gar nicht so sehr die Stärken und die positiven Aspekte sehen, die wir haben. Vielleicht noch ein zweiter Punkt. Es ist ja nicht so, dass alle Finnen glücklicher sind als alle Deutsche, aber die Ungleichheit von Glück in Finnland ist deutlich geringer als in Deutschland. Das heißt, wir haben schon sehr viele eher unglückliche Menschen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch glückliche Menschen haben in Deutschland, aber was in Deutschland besonders ist, ist, dass halt sehr viele doch recht unzufrieden sind.
Es gibt so ein paar Faktoren, die auch in dem Bericht genannt werden. Sie haben sie zum Teil schon vorweggenommen. Also kleine Bevölkerung, bodenständig, Fokus auf emotionale Fähigkeiten, gerade auch bei der Ausbildung von Schülerinnen und Schülern. Kommunikation und Teamfähigkeit schon in der Schule, gutes Sozialsystem. Und einer der Forscher dieser Studie analysiert es so: Der Mensch steht im Mittelpunkt. Das ist ein wichtiger Bestandteil der finnischen Kultur. Die eigene Zufriedenheit hänge in Finnland stark mit der Zufriedenheit anderer zusammen. Die Finnen vertrauen einander, sie kümmern sich umeinander und sie haben ein sehr hohes Maß an Chancengleichheit in Bezug auf Bildung, Gesundheit und soziales Ansehen. Das hatten Sie uns ja eben schon erzählt. Das Paradoxe ist so ein wenig, dass Finnland gleichzeitig eine der höchsten Suizidraten auf der Welt hat. Also im Jahr 2019, das sind wohl die letzten Zahlen, da gab es in Finnland 15,3 Suizide pro 100.000 Einwohner. In Deutschland dagegen nur in Anführungszeichen 12,3. Die Forschung hat hier noch viele Lücken, sagen angesehene Psychologen. Man kann aber vermuten, dass dort, wo sehr viele im Mittelwert glückliche Menschen leben, die eigene Unzufriedenheit deprimierender wahrgenommen wird als anderswo. Also das würde dann schon wieder dieses vermeintliche Paradoxon erklären.
Das gibt's doch gar nicht.
Deutsche sind Inflationskenner. Das berichtet die FAZ. Für eine Studie mussten 4.000 Befragte aus zahlreichen Ländern 3 Fragen beantworten. Und ich muss diese 3 Fragen natürlich gleich an Sie stellen. Dann können die Hörerinnen und Hörer gleich mitbekommen, welche Fragen da gestellt wurden. Ist ein Geldbetrag von 100 Euro nach 5 Jahren mit 2% Zinsen niedriger, gleich oder höher als 102 Euro, Herr Fratscher?
Der Geldbetrag ist natürlich höher, weil wenn ich jedes Jahr 2 Euro Zinsen bekomme, und jetzt wird es kompliziert, Zinseszins, also nach dem ersten Jahr habe ich 102 Euro mit 2%, im nächsten Jahr eben nicht 104 Euro, sondern ich kriege eben nochmal auf diese 2 Euro auch nochmal die 2% drauf.
Antwort ist richtig. Nächste Frage. Wenn die Inflation 2% und die Verzinsung 1% beträgt, kann man sich nach einem Jahr weniger, gleich viel oder mehr leisten?
Kann man sich weniger leisten.
Sind Investitionen in einen Einzeltitel oder in einen Aktienfonds mit vergleichbaren Titeln riskanter?
Riskanter ist der Einzeltitel.
Ich glaube, Sie haben einfach hier 100% richtig. Aber in der Studie kam heraus, 62% der Deutschen haben diese 3 Fragen richtig beantwortet. Besonders hoch und deutlich höher auch als im internationalen Vergleich war mit 88% der Anteil richtiger Antworten die Frage zur Inflation. Die Deutschen sind also, das zeigt diese Umfrage des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, Könner in Sachen Inflation, können zumindest einfache Fragen über Finanzen besser beantworten als Einwohner vieler anderer Länder. Und die Frage an Sie: Verwundert über Ihre Landsleute? Also was sagt hier der Makroökonom?
Erstens mal glaube ich dieser Umfrage nicht. Die ist Humbug auf gut Deutsch. Wir in Deutschland haben relativ schlechtes finanzielle Bildung. Das zeigen viele wissenschaftliche Studien. Wir Deutschen haben relativ viel Angst vor Inflation, viel mehr als unsere Nachbarn.
Ist das ein Konkurrent von Ihnen, die Europäische Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung?
Naja, ist es nicht. Also man muss eben ein bisschen vorsichtig sein mit den Umfragen, aber diese Fragen sind natürlich gut erforscht. Und hier geht es ja um 3 spezifische Fragen. Wenn mehr Deutsche die beantworten können, heißt ja nicht, dass sie mehr Ahnung haben, was Inflation ist und was Zinsen sind. Übrigens, gerade bei Aktien, wir Deutschen haben ungewöhnlich schlechte Aktienkultur, ungewöhnlich wenig Menschen investieren in Aktien. Viele würden sagen, das ist doch Casino, das ist doch viel zu riskant. Fakt ist, dass kaum ein Land oder in Europa so große Angst, die Menschen so große Angst vor Inflation haben, wie das in Deutschland der Fall ist. Lässt sich darüber streiten, woran liegt das? Ist das die historische Erfahrung? Wir hatten vor knapp 100 Jahren, 1923, so eine Hyperinflation. Ich habe von meiner Urgroßmutter hier noch Geldscheine liegen mit irgendwie 1 Milliarde Mark, die damals wahrscheinlich eher zum Befeuern des Kamins genutzt wurden. Oder liegt es auch an der Art und Weise, wie wir sparen? Wir Deutschen legen ungewöhnlich wenig Geld in Aktien an, ungewöhnlich wenig Menschen in Immobilieneigentum, relativ viel auf dem Sparkonto. Und Inflation und Geld auf dem Sparkonto, das ist die schlechteste Kombination, weil das eben genau das Beispiel ist, das Sie eben hatten, ne? Kriegen Sie vielleicht 1% Zinsen auf das Ersparte. Letzten Jahre hatten wir 6%, 8% jährliche Inflation. Das zeigt, das ist dann wirklich ein Problem.
Ich habe viele Fragen zum Thema Inflation. Scheint ja so ein bisschen das Thema unserer Zeit zu sein. Und ich gehöre hier definitiv zu den Inflationsdeppen mit relativ wenig Vorbildung. Hätte in diesem Test wahrscheinlich das Niveau auch noch nach unten gezogen. Hab viele Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Was würden Sie sagen, wie ist die zuletzt wirklich sehr hohe Inflation in Deutschland eigentlich zustande gekommen? Was waren die wahren Gründe? Corona-Maßnahmen, Engpässe bei den Lieferketten, Anstieg der Energiepreise infolge des Wegfalls des russischen Gases. Was war bestimmend?
Die letzten 3 Jahre waren es zu 80% der Ukraine-Krieg, der dazu geführt hat, dass die Energiekosten explodiert sind, weil auch das, was wir einheimisch produzieren, damit teurer wird. Aber auch Lebensmittel, das realisieren viele nicht. Lebensmittel sind in den letzten 3 Jahren über 30% gestiegen. Lebensmittel bestehen zu einem größten Teil aus Energie. Also jetzt nicht das Ding, was wir essen, sondern so, wie es hergestellt wird. Und das erklärt gut und gerne 80% der sehr hohen Inflation.
Und wo schlägt die Inflation aus Ihrer Beobachtung bisher so am heftigsten zu? Also bei welchen Gütern, Produkten und in der Folge dann welcher Personenkreis ist überproportional betroffen?
Höchste Inflation bei Energie und bei Lebensmitteln trifft Menschen mit geringem Einkommen viel härter. Menschen mit geringem Einkommen erfahren deshalb eine 2- bis 3-mal höhere Inflation in ihrem persönlichen Warenkorb, von dem, was sie einkaufen gehen. Weil Menschen mit geringem Einkommen viel mehr ihres monatlichen Einkommens für Energie und für Lebensmittel ausgeben.
Und warum sinkt die Inflationsrate dann aktuell wieder?
Weil wir sinkende Energiekosten haben. Sie sind nicht auf Vorkrisenniveau, aber deutlich niedriger. Lebensmittel steigen, werden nicht mehr teurer, werden jetzt auch nicht großartig günstiger, vielleicht teilweise, aber nicht im großen Stil. Und das heißt, Inflation, das ist eine wichtige Unterscheidung. Inflation sinkt auf ein normales Niveau, heißt nicht, dass Preise sinken, sondern dass lediglich Preise nicht mehr weiter steigen.
Die Teuerung, genau.
Die Teuerung, genau. Und das ist eine wichtige Unterscheidung. Für die meisten Menschen gilt auch heute noch, die Inflation ist jetzt normal, wieder bei einem normalen Niveau von 2-2,5% pro Jahr. Aber die Leute haben immer noch weniger Kaufkraft mit ihrem Einkommen, weil die Preise eben dauerhaft hoch sind.
Aus Ihrer Lebensrealität mal gegriffen, gibt es so Momente, wo Sie sich noch wundern und sagen, krass. Das kostet jetzt auch so und so viel mehr? Und wenn ja, was ist das?
Ich merke es zum Teil im Supermarkt, wo man sagt, der Liter Milch, das Gemüse. Vielleicht am krassesten merke ich es, wenn ich weggehe und einen Kaffee trinke oder in der Gastronomie bin. Und da haben wir halt so eine Kombination von höheren Lebensmittelpreisen, höheren Mieten und die Beschäftigten sagen, jetzt will ich mal einen ordentlichen Lohn haben.
Genau.
Und deshalb ist es da für mich relativ deutlich spürbar, mit einem gemischten Gefühl. Wie gesagt, wenn da die Beschäftigten, die meist nicht gut bezahlt sind, mehr Geld bekommen, sage ich, das verdienen sie auch. Aber da merke ich es sehr stark.
Gibt es Unternehmen oder Dienstleister, bei denen man ziemlich klar sagen kann, okay, da ist der Anstieg von deren Produktionskosten zum Beispiel überschaubar und die reiten jetzt auf dieser Welle mit, weil die Bürgerinnen und Bürger gelernt haben, okay, es gibt Inflation, alles wird teurer. Dann mache ich auch in meinem Bereich es teurer, ganz egal, ob es dafür eine Grundlage gibt oder nicht.
Ja, die gibt es. Da gab es eine große Diskussion in den letzten Jahren über eine Gierflation. Also die Unternehmen sind gierig geworden, gesagt, das ist jetzt der Jackpot. Die Menschen merken das gar nicht, wenn ich jetzt hier die Preise 10% erhöhe. Dann sage ich, das war einfach die Krise, das waren die Energiekosten. Man muss da vorsichtig sein. Das lässt sich nicht für alle Unternehmen sagen. Gerade die kleineren eher nicht. Wir wissen es beispielsweise, die Energieunternehmen, die erneuerbare Energien oder mit Kohle Strom erzeugen, die haben ja nicht höhere Kosten, weil das, als sie noch vor 3 Jahren hatten, kriegen aber haben zum Teil einen doppelten, dreifachen Preis bekommen. Die haben sich natürlich dumm und dusselig verdient. Klar, in manchen Bereichen, bei Lebensmitteln gibt es große Diskussionen, ob die großen Konzerne wie Coca-Cola gesagt haben, die Supermärkte erpressen, sagen, jetzt wollen wir richtig satte Preissteigerungen haben, weil die Konsumentinnen und Konsumenten kriegen das gar nicht mit. Das können wir schön unter dem Mantel Inflation verstecken. Also wie gesagt, die Indikation gibt es, man muss hier vorsichtig sein, gerade kleine, mittlere Unternehmen können das in der Regel nicht tun, weil sie keine Marktmacht haben. Bei den Großen ist es einfacher.
Twitter ist nicht Deutschland.
Aktuelle Statistik zeigt, wie viele Totalverweigerer es unter Bürgergeldempfängern tatsächlich gibt. So berichtet es die Frankfurter Rundschau. Die CDU plant, härter gegen Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger vorzugehen, insbesondere gegen sogenannte Totalverweigerer, also Menschen, die zumutbare Arbeit oder Weiterbildung, Ausbildung ablehnen. Das hatte zuletzt der CDU-Bundesvorstand, nämlich am Montag, beschlossen. Statistiken der Arbeitsagentur zeigen jedoch, dass nur wenige Menschen von solchen Sanktionen betroffen sind. Unter 1% der Bürgergeldbezieher gilt als Totalverweigerer. Zudem ist eine Kürzung der Leistungen um 60% oder mehr mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, wie das Bundesverfassungsgericht bereits entschieden hat. Ja, also man hat das Gefühl, es gibt zu dieser Frage immer neue Zahlen, ob es jetzt tatsächlich eine hohe Zahl von Schmarotzern gibt, die nur kassieren wollen und keinerlei Eigeninitiative zeigen, oder ob das ein bewusst gestreutes Märchen derjenigen ist, die das Existenzminimum weiter absenken wollen. Wie ist Ihre Sicht darauf, Herr Fratscher?
Meine Sicht ist, dass wir im Augenblick einen unsäglichen Sozialstaat-Populismus erfahren, dass auch Politiker demokratischer Parteien auf den Zug der AfD aufspringen, indem sie sagen, der Sozialstaat ist zu groß, das ist das Problem. Ihnen allen würde es besser gehen, wenn denn die Leistungen für Bürgergeldbezieherinnen und Bezieher kürzer gekürzt würden, wenn die Geflüchtete nur weniger Geld bekommen würden und man Bezahlkarte einführen würde. Also hier werden verletzliche Gruppen gegeneinander ausgespielt. Und Fakt ist, nehmen wir mal das Thema Totalverweigerer, 1%. Ja, die Menschen gibt es, aber nochmals 99% bekommen das zurecht. Übrigens 1/3 der Bezieherinnen und Bezieher sind Kinder, also wo auch, glaube ich, niemand auf die Idee kommt zu sagen, die sind Totalverweigerer. Und vielleicht auch noch mal ein Punkt zur Größe des Schadens. Hier wird gesagt, der Schaden durch die Totalverweigerer oder die Einsparung, die der Staat machen kann, sind 170 Millionen Euro. 170 Millionen Euro. Das ist übrigens sehr optimistisch. Wir rechnen mit deutlich unter 100. Ist auch noch Geld. Aber mal als Vergleich, Schätzungen zeigen, das, was dem deutschen Staat an Einnahmen entgeht, durch Steuervermeidung und Steuerhinterziehung von Hochvermögenden liegt bei sehr grobe Schätzung 100 Milliarden Euro. Also wir reden hier um das Tausendfache.
Jetzt stellen Sie aber auch zwei Gruppen wieder gegeneinander über.
Genau. Und da muss man vorsichtig sein. Ich will nur sagen, man muss eben so die Proportionen im Hinterkopf behalten. Und das, was mit den Bürgergeldbeziehern und Beziehern passiert, das ist nicht in Ordnung, weil man hier letztlich eine ganze Gruppe von Bürgergeldbeziehern und Beziehern in eine Kollektivhaftung nimmt. Und das Bild entsteht, die wollen nicht arbeiten, die legen sich in die soziale Hängematte.
Es ist ja wirklich die Grundsatzfrage, ob die Sanktionen gegen diejenigen, die im System nicht kooperieren, überhaupt zulässig sind. Also es gab zumindest mal die Option für den Staat, das Bürgergeld oder damals noch Hartz-IV-Bezug bis auf 0 zu kürzen, zumindest temporär. Und da ist schon die Frage, also wenn es sich hier um ein Existenzminimum, was ein Sozialstaat gewähren will, handelt, sind dann Kürzungen quasi nach Gutdünken eines Fallmanagers überhaupt statthaft, selbst dann, wenn sich derjenige tatsächlich als nicht allzu kooperationsbereit, um es mal vorsichtig zu sagen, erwiesen hat.
Ist rechtlich schwierig. Das Bundesverfassungsgericht hat der Politik da enge Grenzen gesetzt und gesagt, es ist Aufgabe der Gesellschaft, also des Staates, sicherzustellen, dass jeder Mensch zumindest das Existenzminimum hat. Das Bundesverfassungsgericht erlaubt Sanktionen, dass man also temporär, richtig, Leistungen kürzt. aber hat hier auch sehr enge Grenzen gesetzt. Also mein Gefühl ist, wenn Sie den Menschen jetzt sagen, jetzt kriegt er mal für ein Jahr gar kein Bürgergeld, dass das das Bundesverfassungsgericht kippen wird. Deshalb ist das, was die Bundesregierung hier macht, schon recht riskant, so starke Kürzungen zu machen.
Es gibt aber, Herr Fratscher, auch die weit verbreitete Sorge, dass wenn der Abstand zwischen Lohn für welche Tätigkeit auch immer und dem Bürgergeld samt sonstiger Leistungen wie zum Beispiel Mietzahlung, wenn der zu gering ist, dann fehle der Anreiz, arbeiten zu gehen. Ist das irgendwie in Form von Studien nachweisbar? Wie ist da der Stand?
Fakt ist, was wir in wissenschaftlichen Studien sehen, dass der Lohnabstand zwischen denen, die zum Mindestlohn arbeiten und denen, die nicht arbeiten, in den letzten 9 Jahren, also seit Einführung des Mindestlohns 2015, größer geworden ist und nicht kleiner. Also klar, mag das immer noch den einen oder die eine andere zutreffen, dass sie sagen, der Abstand ist nicht groß genug, aber der Abstand ist zumindest geringfügig größer geworden. Und übrigens haben wir heute Rekordzahl an Beschäftigten mit 46 Millionen. Wir hatten also nie mehr Menschen in Arbeit als heute. Also auch das widerlegt das so ein bisschen zu sagen, hier die Menschen sind faul. Und das Problem ist also nicht das Frage arbeiten oder nicht arbeiten. Das Problem ist, dass für viele, die arbeiten, mehr arbeiten, sich nicht lohnt, weil eben technischer Begriff, Transferentzug, also der Staat für jede Euro, den sie mehr an ein Einkommen haben durch ihre eigene Arbeit, häufig fast komplett 1 Euro an Leistungen streicht. Und da gibt es eben viele, die sagen, es lohnt sich für mich gar nicht, hier über einen Minijob hinaus zu arbeiten, weil letztlich bekomme ich das gleiche Netto von Brutto am Ende des Monats.
Gucken mal, wer da spricht.
Figure Zero One ist der Anfang. Was auf den deutschen Maschinenbau zukommt, das analysiert ebenfalls die FAZ. Vor einer Woche ging ein großes Raunen durch die Hightech-Szene. Das blutjunge Unternehmen Figure hatte in einem Video die ersten Früchte seiner Kollaboration mit der ChatGPT-Firma OpenAI präsentiert. In dem Video zeigt ein faszinierend menschenähnlicher Roboter namens Figure Zero One sein Können. Ich habe mir den angeschaut und es ist wirklich verblüffend. Dieser Roboter steht vor einer Küchenzeile. Dort sind Gegenstände, Geschirr und ein Apfel. Und dann wird er von einem Menschen gefragt, sag mal, könntest du mir etwas zu essen bringen? Und er schafft es dann quasi, das zu scannen, was er vor sich sieht, den Abgleich zu machen, okay, ist hier Essen dabei? Wenn ja, was? Und dann greift er zu dem Apfel und gibt dem diesen Menschen. Und danach sagt er so hier, das Geschirr oder das, was du sonst noch siehst auf der Platte, was könnte damit geschehen? Und dann scannt dieser Roboter das und sagt, also da es sich hier um Geschirr handelt und da vorne ein Geschirrständer ist, räume ich das jetzt mal dorthin. Also dieses quasi Erkennen von Situationen und darauf individuell reagieren zu können, das war schon sehr, sehr verblüffend. Die Frage an Sie ist, haben Sie zumindest so eine gewisse Ahnung davon, wie sehr die Auswirkungen von KI und Robotik uns, sagen wir, in den nächsten 5 Jahren schon betreffen werden?
In den nächsten 5 Jahren, vermute ich, wird sich noch nicht so viel ändern, weil diese Technologien noch in Probe sind. Es gibt, und das wird als erstes passieren, passiert auch jetzt schon, dass künstliche Intelligenz oder auch Automatisierungsprozesse Arbeitsplätze ersetzen. Also es wird, wenn einfach Arbeitsplätze wegfallen. In vielen anderen Bereichen ergänzt diese KI, macht also Menschen, ersetzt sie nicht, sondern macht sie produktiver. Aber wir werden wahrscheinlich noch sehr lange brauchen, bis wir so in so einer Situation kommen, dass da jemand steht oder eine KI da ist, auch mit einem Roboter, der oder die dem Menschen in vielerlei Hinsicht gleichwertig ist. Ich glaube, das, was den Menschen immer unterscheiden wird, ist Empathie, Kreativität. Also ich sehe das eher als eine Chance, gerade in Zeiten des Arbeitskräftemangels. Und es wird aber noch ein bisschen dauern. Also ich glaube, wir müssen uns jetzt keine Sorge machen, dass wir alle in den nächsten 5 Jahren unseren Job verlieren.
Es ist ja offenkundig die am schnellsten wachsende Branche und viele fragen sich da eben auch, wie ist Deutschland da aufgestellt? Sind wir schon abgehängt oder gibt es vielleicht auch eine Chance für die deutsche Wirtschaft von diesem Boom zu profitieren? Ich weiß, Sie haben eine Kommission des Bundeswirtschaftsministeriums geleitet mit dem Ziel, die deutsche Investitionstätigkeit zu stärken. Sie haben also auch einen Blick darauf, was passiert in diesem Bereich. Wie ist Ihr Ausblick?
Mein Ausblick ist hoffnungsvoll. Wir haben sehr viele kluge Köpfe, sehr innovative Ideen in Deutschland und Europa. Aber die Gefahr ist, dass ähnlich wie bei digitalen Plattformen, denkt man jetzt mal an Google oder andere, auch Amazon, dass solche Bereiche dann doch eher wieder in China und in den USA entstehen. Viel hängt davon ab, wie groß ist
der Markt. Warum? Weil es dann doch attraktiver ist?
Hat verschiedene Gründe. Einmal hat das viel mit Marktgröße zu tun. Deutschland ist einfach ein kleines Land, ein kleiner Markt. Das funktioniert nur auf europäischer Ebene und da sind wir noch zu fragmentiert. Wir haben noch keinen wirklichen Binnenmarkt bei Dienstleistungen. Das Zweite ist, es erfordert viel Investition, viel Kapital, wirklich massiv. Das Unternehmen oder Venture Capital, Equity Capital, was wir also Investoren sagen, da gebe ich jetzt mal richtig viel Geld, Milliarden rein. 9 Stück davon scheitern, einer funktioniert. Und da sind einfach die Amerikaner und auch die Chinesen uns voraus in diesem Denken, wir müssen hier wirklich was investieren, auch auf Risiko gehen.
Was fehlt uns da? Das Geld oder der Mut?
Beides. Wir haben eine, meiner Ansicht nach, keine gute Risikokultur. Wenn Sie als Unternehmer scheitern, dann ist das ein Makel in Deutschland. USA sagt man, der ist 4-mal gescheitert, beim 5. Mal hat es geklappt. Chapeau, richtig gemacht, gut gemacht. Das spiegelt sich auch im Steuersystem wieder, dass eben, ne, wenn Sie Eigenkapital nutzen, das stärker besteuert wird. Und es fehlt aber auch, es fehlt nicht an Geld. Wir Deutschen sind ja Sparweltmeister. Wir exportieren das Geld nur ins Ausland. Es fehlen die institutionellen Investoren, also die, die wirklich Ahnung haben und sagen, das ist eine kluge Idee, da gebe ich Geld rein. Das ist keine kluge Idee, gebe ich kein Geld rein. Und da wiederum sind die Amerikaner führend, da sind die wirklich exzellent, einen Riecher zu haben und dann auch wirklich aufs Ganze zu gehen. Und da brauchen wir auch da viel tiefere Kapitalmärkte, Kapitalmarktunion Europa. Ich will nicht zu detailliert gehen, aber wir müssen da wirklich viel stärker europäisch und weniger deutsch denken.
So, wir bleiben im Hightech-Bereich, werden aber etwas morbider.
Das gibt's doch gar nicht.
Grabblumendieb mit Hightech gestellt, so schreibt es T-Online. Weil immer wieder die Blumen vom Grab ihrer Mutter gestohlen wurden, hat eine 62-Jährige in Heiligenhaus, Nordrhein-Westfalen, besondere Maßnahmen ergriffen. Sie versteckte in einem neuen Blumengesteck auf dem Grab einen GPS-Peilsender. Als auch dieses Gesteck verschwand, schaltete die 62-Jährige die Polizei ein und aktivierte den Peilsender. Überführt wurde schließlich eine 80-jährige Heiligenhauserin. Auf dem Balkon der alten Dame konnte die Polizei das Blumengesteck sichern. Gegen die 80-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ja, was ist denn einfach mit den alten Damen los, Herr Fratscher? Ich meine, hört der Drang, sich auf Kosten anderer bereichern zu wollen, denn niemals auf?
Naja, vielleicht hatte die ältere Dame einen guten Geschmack für Blumen und ist sicherlich keine Verteidigung. Aber eine meiner größten Sorgen betrifft die Altersarmut in kommenden Jahren. Es ist ja schon heute so, dass wir sehr viele ältere Menschen haben, die mit der Rente, die sie haben, kaum klarkommen.
Ich hatte jetzt gerade überlegt, ob wir über Rentenkürzungen für kriminelle Grabschmuckdieben diskutieren müssen. Aber nein, Sie sagen, es könnte die Folge von Altersarmut sein.
Naja, in dem Fall muss man so ein bisschen, ist glaube ich ein bisschen perfide, Grabschmuck zu klauen, da gehört schon glaube ich einiges dazu. Und Blumen sind jetzt auch nichts, wo man sagt, das ist jetzt essentiell zum Leben. Aber ich will den Punkt schon ansprechen, es ist schon ein bisschen traurig, wenn Menschen das tun. Aber wie auch immer, also für mich ist das Thema Altersarmut, dass viele Menschen im Alter immer schlechter über die Runden kommen, schon ein großes Thema und eine große Sorge. Zumal wir in Deutschland eine katastrophale Demografie haben. Wir haben die zweitgeringste Geburtenrate. In den nächsten 10 Jahren werden 5 Millionen Babyboomer mehr in Rente gehen, als junge Menschen nachkommen. Also,
aber es gab doch gerade die große Rentengarantie der Bundesregierung, worüber dann die jüngeren Generationen wieder geklagt haben, was hier alles an die Alten noch verteilt wird.
Richtig, die Rentenreform, die jetzt vorgeschlagen wird, belastet die junge Generation deutlich stärker. Aber es heißt ja nicht, dass die Älteren mehr bekommen, sondern es wird ja lediglich gesagt, dass das Rentenniveau auf 48% stabilisiert werden soll. Heißt 48%, also weniger als die Hälfte, was sie über ihr Erwerbsleben an Einkommen gehabt haben, das kriegen sie nachher in Rente. Das ist also für viele im Vergleich zum letzten Einkommen, bevor sie in Rente gehen, häufig wenig mehr als ein Drittel. Und wenn sie dann auch keine Ersparnisse haben, das trifft auch viele Ältere zu, weil die sich eben auf die Rente verlassen, und dann eventuell noch irgendwo leben, wo die Mieten durch die Decke schießen, sehen Sie, wo das Problem ist. Und viele ältere Menschen sind genau in dieser Situation.
Sie legen den Finger natürlich zu Recht immer in die Wunde, Herr Fratscher. Aber jetzt einfach mal der Versuch einer positiveren Deutung dieser Geschichte aus Heiligenhaus. Kann man aus der nicht einfach ablesen, dass wir Deutschen für das Hightech-Zeitalter doch besser aufgestellt sind, als wir immer dachten, wenn selbst 62-Jährige wirklich mit modernsten Fahndungsmitteln operieren?
ich glaube,
sagen Sie einfach ja.
Ich muss Nein sagen, weil das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist China, die überall Überwachungskameras haben. Und wenn Sie bei Rot über die Straße laufen, dann filmt Sie jemand und Sie kriegen Minuspunkte. Und dann würde ich sagen, wollen wir so einen Überwachungsstaat? Ich hätte mir bei den Blumen wahrscheinlich auch gewünscht, dass die ältere Dame sagt, man, schlecht gelaufen. Hoffentlich erfreut sich irgendjemand anders an den Blumen. Also man kann Technologie auch für Dinge verwenden, für die man sie vielleicht nicht unbedingt verwenden sollte.
Ich glaube, mein Schwein pfeift.
Insekten als Nahrungsmittel, Futter für die Verschwörungsszene, das berichtet die Tagesschau. In der EU sind aktuell 4 Insektenarten als Lebensmittel zugelassen. Der getrocknete Mehlwurm, die Wanderheuschrecke, der Buffalo-Wurm und die Hausgrille. Was für einige eine kulinarische Neuentdeckung ist, ist für andere Teufelszeug. Anhänger von Verschwörungserzählungen vermuten dahinter den Plan einer geheimen Elite, die an einer Zukunft arbeitet, in der die Menschen nichts mehr besitzen und Insekten essen müssen. Auch vor angeblichen Krankheiten haben Verschwörungstheoretiker Angst und dass die Insekten heimlich untergemischt werden. Wissenschaftler können diese Angst widerlegen. Es gibt keine bekannten Schäden durch den Verzehr von Insekten. Im Gegenteil, sagt Andreas Wiklinskas, Professor am Institut für Insektenbiologie an der Uni Gießen. So sei beispielsweise das Eiweiß aus Insekten sehr gesundheitsfördernd. Neben den hochwertigen Proteinen enthalten Insekten beispielsweise auch Ballaststoffe sowie Mikronährstoffe wie Eisen, Magnesium und Zink. Ja, also wenn da was dran ist an dieser Verschwörung, dann ist natürlich auch das Dschungelcamp Teil dieses Elitenplans, wo ein Teil der deutschen Menschheit an das Insektenfressen systematisch rangeführt wird. Herr Fratscher, sind wir da einer ganz heißen Sache auf der Spur? Also nach der Vergiftung durch den Impfstoff nun die Manipulation durch aufgezwungenen Insektenverzehr?
Ich glaube, da haben wir zumindest noch ein bisschen Zeit, bis wir dazu kommen. Es gibt immer noch genug Lebensmittel und ich habe mal eine Zeit lang in Indonesien gelebt, wo ich auch Insekten probiert habe. Und
war gut?
Nee. Also ich würde sehr, nee, es war grauenvoll. War so ein komisch trockenes, trockener, knuspriger Geschmack im Mund, der eher.
Was war denn das für eine Insekte? War es auch der Buffalo-Wurm?
Es waren zum Teil Heuschrecken und auch Mehlwürmer. Das waren die zwei Sachen, die ich probieren durfte.
Die schmecken nicht.
Mir haben sie grauenvoll geschmeckt. Also ich musste danach einen großen Schluck Bier trinken. Das hatten sie zum Glück. Ich glaube, es wird nicht der Renner sein im Supermarkt. Ich glaube, das wird sich nicht so schnell durchsetzen mit unserer Diät.
Es kommt halt auch auf die Zubereitung an. Also ob die Hausgrille jetzt einfach da roh ist oder, sagen wir mal, schön gesalzen und geröstet. Was steht denn bei Ihnen beim DIW auf der Speisekarte der Kantine? Ist da noch gar keine Veränderung Ihnen aufgefallen?
Wir haben leider keine Kantine, aber wir haben vor einigen Jahren umgestellt, wenn wir Catering machen für Veranstaltungen, Konferenzen, dass wir es nur noch vegetarisch machen.
Und aber ohne Insekten?
Ohne Insekten und ich glaube, manchen ist es erst nach einem halben Jahr, dann nach einem Jahr aufgefallen, dass das Buffet vegetarisch ist. Also ich habe einige Kollegen gehabt, die nach einem Jahr gekommen sind. Ah, Marcel, kann das sein, dass wir jetzt nur noch Vegetarisches haben? Ja, das ist schon seit einem Jahr. Also ich glaube, man kann durchaus seine Ernährung umstellen. Bei Insekten hätte ich Zweifel, ob das jetzt wirklich eine Verbesserung ist.
Papala Paparazzi.
Ex-DSDS-Jurorin Leonie singt unseren EM-Song, so berichtet es RTL, natürlich erkennbar am kollektiven Wir. Eigentlich sollte die Sängerin Kim Petras ihn singen, doch dann kamen Terminprobleme dazwischen. Stattdessen wird nun die Popsängerin Leonie einspringen. Sie wird den EM-Song zusammen mit der US-Band One Republic und der italienischen Elektroformation Medusa umsetzen. Die Co-Produktion soll bereits in den kommenden Wochen auf dem Markt landen. Die Oberpfälzerin Leonie startete 2023 mit ihrem Song Faded Love durch und saß zuletzt im Zuge der 20. Staffel in der Jury der Castingshow Deutschland sucht den Superstar. Jetzt mal Hand aufs Herz. Was ist Ihr Lieblingssong von Leonie?
Ehrlich gesagt höre ich den Namen zum ersten Mal. Ich hoffe, das verzeihen Sie mir.
Ich kann helfen. Also es gibt wirklich, ich kenne einen Song, aber der ist auch gut. I keep on holding on to all the pieces, reminding me of you and me. Und darin ist auch die sehr schöne Anfangssequenz, ich habe mir das nochmal angeschaut, die bestens zur Beziehung ja, der deutschen Bevölkerung zu ihrer Nationalmannschaft passt. Da heißt es nämlich direkt am Anfang, I'm not ready to get over you, over you, over you, cause pain's the only thing that's left from you. Also die ganze leidvolle Erfahrung der letzten Jahre, ich finde das recht passend als EM-Song.
Ja, naja, ich bin zumindest froh, dass nicht mehr die Fußballspieler selber singen. Früher war das ja mal so. Und
sind da froh.
War sehr lustig.
Wir
aber
sind schon übern Brenner. Wir brennen schon darauf. Sowas meinen Sie?
Es war sehr unterhaltsam, aber es jetzt war nicht unbedingt musikalisch, würde ich sagen, Top Ten verdächtig.
Ja, mit wie viel Vorfreude blicken Sie denn, Leonie und EM-Song hin oder her, auf dieses bevorstehende Turnier? Wird's wieder ein Sommermärchen? Könnte ja auch Rückwirkung auf die Stimmung im Lande haben.
Ach, ich schaue das gerne. Ich finde das fantastisch, die Stimmung zu sehen und auch irgendwo im Public Viewing zu sitzen oder in der Kneipe zu sitzen, es anzuschauen. Ehrlich gesagt, jetzt bin ich wahrscheinlich zu wenig patriotisch, bin ich jetzt gar nicht so erpicht drauf, dass wenn Deutschland ausscheidet, das jetzt eine Katastrophe ist. Ich wünsche mir gute Spiele und ich bin gerne für einen Underdog. Also ich würde mich riesig freuen, wenn ein Land gewinnen würde, das noch nie irgendwas gewonnen hat. So wie Griechenland 2002.
Ja, für Nordirland sein oder sie könnten für Griechenland, für Schottland sein, Deutschlands Gegner im ersten Gruppenspiel. Es gibt jetzt auch neue Nachrichten zur Nationalmannschaft selbst. Manuel Neuer soll beim Turnier im Tor stehen, hat offenbar Bundestrainer Julian Nagelsmann jetzt knapp 3 Monate vor Turnierbeginn so festgelegt. Und dann kam im Laufe des Tages gleich die zweite Manuel Neuer-Meldung. Kein Länderspiel-Comeback. Er hat sich nämlich heute im Training der Nationalmannschaft ein Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen und fällt für die EM-Testspiele jetzt am Samstag gegen Frankreich und dann 3 Tage später gegen die Niederlande aus, teilte der DFB Mittwochnachmittag mit. Ist das jetzt eine Katastrophe? Und generell die Frage auch an Sie, ist er überhaupt der Richtige fürs deutsche Tor, Manuel Neuer?
Ach, ich muss gestehen, ich bin in der Nähe von Köln aufgewachsen, bin erster FC Köln-Fan und für mich war Toni Schumacher der beste Torhüter jemals. Also das wird schwer zu toppen sein, aber ich glaube mit
das macht doch nicht.
Ter Stegen ist Deutschland, glaube ich, auch sehr gut aufgespielt. Ja.
Gut, der hatte andere Probleme oder andere Spezialitäten. Ich finde es ein bisschen, ich muss ganz offen sein, er ist jetzt so ewig da. Ich finde nicht, dass er konstant in letzter Zeit bessere Leistungen gezeigt hat als zum Beispiel Marc-André Ter Stegen, der seit Ewigkeiten auf die Nummer 1 im deutschen Tor wartet. Und dann ist jetzt Neuer auch jemand, der irgendwie an allen klar, er war 2014 Teil der Weltmeistermannschaft, auch wichtiger Teil. Aber dann war er bei diesen ganzen Katastrophen in den letzten Jahren auch immer dabei, auch immer als Kapitän. Und ich weiß nicht, also dass er dann seinen Platz so sicher hat, finde ich zumindest fragwürdig. Auch als Kapitän ist er ja nie wirklich in schwierigen Situationen in Erscheinung getreten, als es zum Beispiel um die One-Love-Binde ging. Also ich glaube, ich hätte mich da als Bundestrainer anders entschieden, aber vermutlich ist es gut, dass ich nicht Bundestrainer bin.
Ja, wahrscheinlich ist, glaube ich, der undankbarste Job, weil sie ja nicht nur einen Bundestrainer haben, sondern 84 Millionen, nämlich so ziemlich jeder Bundesbürger. Das heißt, sie können es eigentlich nur falsch machen.
Ja, anders als Sie. Als Ökonom liegt man immer richtig, oder, Herr Fratscher?
Ja, Sie werden es nicht glauben, aber wir haben, wir berechnen sogar auf Grundlage unserer Daten die Wahrscheinlichkeiten für, wer wird Europameister. Das wird häufig gemacht.
Und wer wird's? Jetzt, also jetzt zum Ende bitte die News, auf die wir alle warten.
Das ist ja keine News mehr, aber so wie wir es machen, ist, wir berechnen den Marktwert der verschiedenen Spieler, kann man relativ gut erfahren, addieren das auf und sagen, was ist die wertvollste Mannschaft. Das ist in der Regel Spanien oder England, aber wie wir wissen, kommt es dann meistens doch anders.
Dann hoffen wir mal, dass es anders kommt. Ich bedanke mich für all die Einblicke, die Sie gewährt haben, für all das, was Sie mir auch erklären konnten. Bin da sehr dankbar für und hoffe, Sie kommen demnächst auch mal wieder zu uns in den Podcast.
Sehr gerne. Ich danke für die Einladung. Dankeschön.
Einen schönen Tag. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Yannick Schäfer. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.